Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, wir sind heute beim Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, 2. Mose 20, Vers 14. Dieses eine schlichte und doch so bedeutungs- und auch verheißungsvolle Wort, du sollst nicht Ehe brechen. Ich habe das Thema dazu genannt, Ehen mit Bestandsgarantie. Das Thema ist bewusst vollmundig gewählt. Ehen mit Bestandsgarantie, davon träumen viele. Und heute geht es darum, deutlich zu machen, dieser Traum von einer gelingenden Ehe, von einer lebenslang gelingenden Ehe, muss und soll kein Traum bleiben. Ich habe dieses Thema mit ganzer Absicht so gewählt, in einer Zeit, in der mittlerweile auch in Deutschland fast jede zweite Ehe scheitert und der Trend ja leider auch in den christlichen Gemeinden nicht viel anders ist. Ich komme aber gleich drauf und werde es später auch nochmal sagen, was um Gottes Willen nicht sein darf und andeutet, wie massiv die Missstände auch in der Gemeinde Jesu heute sind. Und wie weit die Gemeinde Jesu in der Wirklichkeit hinter den Verheißungen des Herrn herhinkt. Das soll aber nicht mit vorrangigem Tadel verbunden sein, sondern mit der Einladung und der Ermutigung, doch mit dem eigenen Leben und der eigenen Ehe noch viel mehr in den Verheißungen Gottes zu leben. Die Formulierung Ehe mit Bestandsgarantie kommt übrigens aus der Erinnerung an ein Traugespräch. Es durfte vor rund 15 Jahren gewesen sein, ich war noch landeskirchlicher Pfarrer, da saß mir in meinem Arbeitszimmer ein junges Brautpaar gegenüber. Und im Lauf dieses Gesprächs fragte die Braut, Herr Pfarrer, kann man denn eine Garantie haben, dass die Ehe klappt? Dass es nicht schief geht, sondern ein Leben lang gut geht miteinander. Und ich meine, wenn ich zurückdenke, noch das hoffnungsvolle Leuchten in ihren Augen zu sehen, als sie diese Frage gestellt hat. Ich habe kurz überlegt und dann habe ich gesagt, ja, es gibt diese Garantie. Auf die Voraussetzungen dazu, auf die Grundlagen für eine Ehe mit Bestandsgarantie kommen wir gleich noch. Ich möchte diese Predigt bewusst, wie angekündigt, positiv ausrichten. Man könnte ja gerade bei diesem Thema auch ganz tief in die Kiste der Fehlentwicklungen greifen. In keinem anderen Bereich hat der Zeitgeist so verheerend zugeschlagen wie im Umfeld der Ehe, der ehelichen, außerehelichen, vorehelichen und sonstigen Beziehungen. Wir könnten Missstände ohne Ende aufzählen, aber ich bin mir sicher, das ist völlig unnötig, denn das gesellschaftliche Trümmerfeld Ehe und alles, was dazugehört, kennt jeder von uns mehr als genug. Und deshalb soll der Schwerpunkt heute in der Predigt ganz der Verheißung gelten, unter der die Ehe steht. Mit diesem Wort, du sollst nicht Ehe brechen, das kann man ganz bewusst auch als Verheißung nehmen. Gottes Gebote sind immer Verheißungen und das heißt auch einfach, du musst nicht, du kannst anders. Man kann ja überhaupt diese ganzen Gebote rein sprachlich auch anders übersetzen, nicht mit du sollst, sondern du wirst. Du wirst nicht. Weil Gottes Geist dich anders führt und leitet auf einem guten, gesegneten Weg. Ehen mit Bestandsgarantie. Wer gibt die Garantie zu einer gelingenden Ehe? Kein anderer als der, der die Ehe angeordnet hat. Gott selbst. Eine kleine Frage wieder am Sonntagmorgen, liebe Geschwister. Wer war denn eigentlich in der Geschichte der erste Brautführer? Ganz früh, gell? Ganz früh, der lebendige Gott selbst, 1. Mose 2, Vers 22. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. So wie heute in manchen Trauungszeremonien der Brautvater seine Tochter dem Bräutigam zuführt, so hat Gott die Eva, nachdem er sie aus der Rippe des Adam geschaffen hat, an der Hand genommen und dem Adam als Braut zugeführt. Und damit hat Gott die Ordnung der Ehe geschaffen. Und wenn Gott eine Ordnung schafft, dann gibt er dieser Ordnung auch seinen Segen und seine Verheißung. Die Ehe hat ihre erste Garantie alleine schon darin, dass sie eine Ordnung Gottes ist. Das allerdings legt nahe, dass eine Ehe vor allem dann unter der Garantie Gottes steht, wenn sie auch nach den Ordnungen Gottes gelebt wird. Das kennen wir ja aus dem Alltag genauso. Wenn jemand ein technisches Gerät kauft, dann hat er zwar in der Regel keine lebenslange Garantie, vielleicht 2-3 Jahre in der Regel. Und es steht meistens auf dem Garantieschein dabei, dass die Garantie erlischt, wenn man unsachgemäß mit dem Gerät umgeht. Und so ist es auch mit der Ehe. Wer nach eigenem Gutdünken an einem technischen Gerät herumschraubt, gerät in Gefahr, die Garantie zu verlieren. Wer nach eigenem menschlichen Gutdünken in der Ehe drauf loswurstelt und nach den Ordnungen Gottes nicht fragt, der setzt die Garantie für seine Ehe aufs Spiel. Die erste Garantie für die Ehe besteht also darin, dass sie eine Ordnung Gottes ist, wenn sie denn auch nach den Ordnungen Gottes gelebt wird. Eine Ordnung Gottes ist sie auch so. Aber wie gesagt, dann ist die Garantie in Frage gestellt. Die zweite Garantie für die Ehe ist in ihrem Wesen angelegt und gegeben. Das Wesen der Ehe ist, dass sie das irdische Abbild der Liebe und der Treue Gottes zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk ist. Das zieht sich ja vom Alten Testament bis quer durchs Neue Testament. Und wir sehen es am Volk Israel. Und Gott gibt seinem Volk auch ein äußerst brutales und eindrucksvolles Beispiel seiner Liebe und Treue durch den Propheten Hosea. Ich hatte es neulich mal kurz in der Andacht zum Gebetsabend zitiert und angesprochen. Wer den Hosea vor Augen hat, da packt uns immer, es gibt da Geschichten in der Bibel und auch Handeln Gottes gibt's. Da packt uns so ein gewisses inneres Schaudern, da geht Gott wirklich sehr weit, um auf drastische Weise geistliche Inhalte zu vermitteln und darzustellen. Hosea muss im ausdrücklichen Auftrag des Herrn eine Prostituierte heiraten. Damit macht Gott öffentlich deutlich, so verhaltet ihr euch zu mir. Ihr brecht fortlaufend den Bund der Ehe mit mir. Ihr lauft anderen Göttern nach, betet sie an und dient ihnen seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Aber ich gebe euch nicht auf. Und dann läuft Hosea diese Frau offensichtlich wieder weg, zurück in ihr altes Gewerbe. Sie gerät offensichtlich in eine neue Abhängigkeit von einem Zuhälter. Das gab es alles schon vor Tausenden von Jahren. Und nun schickt Gott den Hosea nochmal hin und sagt, kauf sie wieder frei und nimm sie wieder zur Frau. Wie gesagt, also mich packt da immer so ein gewisses Grausen, wenn ich sowas lese. Warum gibt Gott seinem Knecht und Propheten Hosea diesen, man möchte sagen, furchtbaren Auftrag? Warum muss Hosea mit seinem Leben das alles durchmachen? Er muss mit seiner Person und mit seiner Ehe Israel vor Augen führen, wie es um Gott und sein Volk steht. Und Gott sagt positiv, erstens negativ sagt er, so seid ihr, wie diese Prostituierte. Ständig lauft ihr nur davon. Aber so bin ich. Ständig laufe ich euch nach. Und eure Untreue kann meine Treue auch im schlimmsten Fall nicht aufheben. Liebe Geschwister, Gott ist treu auch in den extremsten Situationen unserer Untreue. Und deshalb will Gott, weil er uns nicht aufgibt, auch nicht, dass wir einander in der Ehe aufgeben. In der Gemeinde übrigens auch nicht. Und dass wir uns, egal wie schwerwiegend wir aneinander schuldig geworden sind, immer wieder die Chance zum Neuanfang geben. Weil sein Bund mit uns eine göttliche Bestandsgarantie hat, deshalb hat auch das Abbild dieses Bundes eine göttliche Bestandsgarantie. Das können wir heute gar nicht genug betonen, denn in der gesellschaftlichen Wirklichkeit von Ehe ist davon ja praktisch nichts mehr zu spüren. Was Liebe und Ehe angeht, haben wir vielmehr eine äußerst traurige Spannung. Sie ist wirklich traurig, erschütternd. Da ist einerseits die innere Sehnsucht, die der Mensch auch heute noch hat, eine Sehnsucht nach einer lebenslangen Ehe in Liebe und Treue. Viele Umfragen bestätigen, auch der Jugendliche im Jahr 2009 sehnt sich nach Treue und Liebe und nach einer Ehe. Aber im brutalen Gegensatz zu diesem Wunsch, den praktisch jeder, nahezu jeder auch heute hat, steht die Wirklichkeit. Das, was er praktisch für möglich hält, der Mensch, und was er tatsächlich lebt. Da wird heute mit der ersten geknutscht, morgen mit der zweiten ins Bett gegangen, dritte Woche mit der nächsten und einige Monate später mit der vierten zusammengezogen für ein halbes Jahr und so weiter und so fort. Liebe Geschwister, ist die Wirklichkeit, die ihr vermutlich genauso brutal und schlimm miterlebt wie wir auch. Und nachdem man dann 5 oder 10 oder noch mehr solcher Beziehungen gehabt hat, heiratet man vielleicht. Die Sehnsucht nach Ehe und Treue steht im krassen Widerspruch zu diesem Verhalten. Warum diese Spannung da ist, kam neulich ein Stück weit im Fernsehen erklärt. Ich selber habe es nicht gesehen, meine Frau hat es mir erzählt. Da wurde berichtet über eine Umfrage. Was verbinden Sie mit dem Begriff Liebe? Es war bezeichnend, nur die ältere Generation ab 50, 60 konnte noch einigermaßen unbefangen und unproblematisch Liebe in Verbindung bringen mit Treue und gelingender Ehe. Für die Jugendlichen war der Begriff Liebe schlicht gleichbedeutend mit Sex. Mehr fiel ihnen zu diesem Thema nicht ein. Am für mich erschütterndsten aber waren die Aussagen der mittleren Generation, derer von 20 bis 50. Die haben einerseits deutlich werden lassen, dass sie mit dem Begriff Liebe praktisch nichts anfangen können. Da winken sie ab. Und sie begründen's: In ihren Herzen wissen sie, was Liebe ist. Da kamen offensichtlich ganz klare Aussagen: Liebe hat was mit Treue und mit Vertrauen zu tun und mit Ehe, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Aber Treue gibt's heute nicht mehr, Vertrauen kann man niemandem mehr und deshalb ist Liebe heute nicht mehr möglich. Und daraus ziehen sie dann für sich die Konsequenz. Verliebt sein, ja, Beziehungen, ja, zusammenziehen auch, flüchtig, oberflächlich, immer mit Sicherheitsabstand und Vorbehalt, immer mit dem Wissen und der Furcht im Nacken, es wird sowieso nicht lange halten, also auch nicht zu viel investieren, also sich auch nicht zu tief auf den anderen einlassen. Richtigerweise nehmen sie dann den Begriff Liebe für solche Beziehungen auch nicht in den Mund. Das stimmt. Mit Liebe hat das dann nichts zu tun. Und wenn sie dann doch heiraten, dann dauert bei vielen die Unsicherheit bis zum Altar an. Ich habe ein paar Bildchen im Internet gefunden, die das nun, diese Notlage, versuchen ein bisschen humorvoll zu dokumentieren. Da stehen zwei vor dem Pfarrer und ganz aktuell zu heutigen Fernsehshows fragt der Bräutigam vor dem Jahr noch: Bevor ich mich endgültig entscheide, kann ich das Publikum befragen oder einen Freund anrufen. Sie wissen, die entsprechenden Quiz-Sendungen. Ausdruck tiefster Ungewissheit, ob das Ja denn wirklich riskiert werden kann oder nicht. Bis zum letzten Augenblick nagt der Zweifel, ob der andere wirklich auch jetzt noch zu seinem Wort steht, das er gestern gesagt hat. Die Braut hält den Bräutigam, als der Pfarrer fragt, vorsichtshalber den Mund zu: Ich antworte für ihn, damit die Antwort auch in erhoffter Weise ausfällt. Liebe Geschwister, wer der Sache schon vorher so wenig traut, und ich befürchte, es sind nicht wenige, der sollte die Finger davon lassen, mindestens im konkreten Falle. Bei der echten großen Liebe, bin ich mir ziemlich sicher, gibt es keine großen Fragen mehr. Da ist das Ja eindeutig und klar. Und wer nach Monaten oder noch längerer Zeit kein klares Ja hat, der darf sich relativ gewiss sein, dass er es lieber bleiben lässt und wartet, bis Gott den oder die Richtige schenkt. Und wenn Sie sich dann doch getraut haben, sich trauen zu lassen, dann mit entsprechenden Vorbeugungsmaßnahmen für den Ernstfall. Hier eine Hochzeitskarte schon mit vorgestanzter Trennungslinie. Man kann es schlecht lesen. Bei Scheidung bitte hier trennen. Dann hat jeder wieder sein Bildchen für sich und der andere ist sauber aus dem Leben verabschiedet. Ich befürchte, auch hier so lächerlich ist das Bildchen gar nicht. So sehr wir drüber schmunzeln. Eheverträge mag man aus verschiedenen Gründen schließen. Vielleicht gibt's auch gute. Aber häufig, wenn nicht sogar in der Regel, werden doch Eheverträge geschlossen, mit dem Zweck, für den Fall, dass es schief geht, hat man schon im Vorhinein rechtlich die Trennungslinie sauber gezogen. Das heißt, ganz genau das, was wir hier auf dem Bildchen, auf der Karikatur sehen, im Alltag vieler Ehen. Aber liebe Geschwister, eigentlich können wir da gar nicht von Ehe reden. Denn Ehe und Liebe gehören untrennbar zusammen und lieben mit Vorbehalt. Lieben auf Probe. Das kann man ebenso wenig wie sterben auf Probe. Man kann sterben, dann ist man tot. Aber dann war es keine Probe, dann war es der Ernstfall. Und wenn man hinterher noch lebt, dann ist man eben nicht gestorben. Bei der Liebe ist es genauso. Liebe auf Probe, mit Vorbehalt, mit Sicherheitsabstand, mit Reißleine und Ersatzfallschirm. All das ist nicht Liebe. Jeder Vorbehalt steht zum Wesen der Liebe im radikalen Widerspruch. Denn Liebe, wirkliche Liebe, ist die völlige Hingabe an den anderen, die restlose Hingabe. Das völlige vertrauensvolle sich ausliefern an den anderen. Das steckt ja in unserem Begriff Trauung. Das heißt, ich vertraue mich ganz und gar restlos mit Leib und Seele gewissermaßen dem anderen an. Ich lege mein Schicksal, mein Leben in seine Hände. Als mir meine Frau von diesem Fernsehbericht erzählt hat, da war ich innerlich zutiefst erschüttert, wie hier mehr als eine ganze Generation aufgegeben hat, resigniert hat an der wichtigsten und schönsten Frage des Lebens, der Ehe. Muss das Ideal von Ehe wirklich unerreichbar sein? Ganz gewiss nicht. Deshalb schon dieses Thema Ehen mit Bestandsgarantie. Auch im Jahr 2009 kann man Ehen schließen mit einem Wissen, gelingen garantiert. Und gerade in der Gemeinde Jesu sollten wir in der Verzagtheit in puncto Ehe mit ganzer Kraft widerstehen. Wir sollten unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen Mut und Zuversicht zur Ehe mit auf den Weg geben. Uns ihnen natürlich auch vorleben. Hier gilt das oft missbrauchte Wort mit ganzem Ernst und positiv. Lebe deinen Traum, ist ja heute so ein Schlagwort. Meistens in Zusammenhängen, wo man nur entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Aber hier gilt's. Lebe deinen Traum, denn den Traum von einer gelingenden Ehe hat Gott selber in unsere Herzen gelegt. Allerdings müssen wir auch deutlich machen, so wie die Welt Beziehungen lebt heute, so kann die Sache eigentlich nur schief gehen. Wer so oberflächlich wie geschildert in Beziehungen hineingeht, wer so unbedenklich zusammenzieht und wieder auseinander geht, der darf sich nicht wundern, wenn am Ende auch eine Ehe nicht funktioniert. Das wirklich große Drama beim Stichwort, du sollst nicht Ehe brechen. Wir schauen dann auf die Scheidungsstatistik und sagen, um Himmels Willen 50% fast Scheidungen. Das ist ja der harmlose Aspekt dabei. Das Drama ist ja, wie viele Ehen in Anführungszeichen hat der Durchschnittsdeutsche schon gebrochen, bevor er das erste Mal heiratet. Denn wenn sie auch formal nicht Ehen sind, aber dieses ganze voreheliche Zusammenleben und wieder auseinandergehen, ist ja dem Inhalt nach nichts anderes als eheliches Leben und anschließend im Prinzip auch ehebrecherisches Verhalten, wenn es wieder auseinandergeht. Eine gelingende Ehe beginnt mit dem biblischen Weg in die Ehe. Das war mir immer wieder wichtig beim Thema Scheidung. Die Frage Scheidung ist der letzte traurige Schlusspunkt. Die Weichen dazu werden Jahre, Jahrzehnte vorher gestellt. Mit dem Weg in die Ehe. Und dieser Weg, sagt uns die Bibel, beginnt mit dem Gebet. Wir sehen das bei Eliezer. Eliezer, der Knecht Abrahams, hatte eine große Aufgabe, eine übermenschliche Aufgabe bekommen. Er soll für Isaak, den Sohn seines Herrn, die passende Frau finden. Menschlich ist das unmöglich. Wie soll er in das Herz einer Frau sehen? Wie soll er ihr Wesen erkennen, dass er gewiss sein kann, die ist es? Weil das menschlich unmöglich ist, tut Eliezer das einzig Richtige. Er betet. Er vertraut die Sache dem Herrn an. Er sagt, Herr Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham, nämlich darin, dass du mir die richtige Frau zeigst, die ich dem Isaak mit nach Hause nehme. Die rechte Entscheidung kann nur von Gott kommen. Er allein sieht in unsere Herzen, er allein kennt uns Menschen durch und durch und er allein kann mit letzter Gewissheit sagen, die beiden gehören zusammen, die beiden packen es ein Leben lang miteinander unter meiner Hilfe und Fürsorge. Und deshalb ist der erste und dringliche Rat für den Weg in eine Ehe mit Bestandsgarantie: betet. Und liebe Eltern, die meisten von uns sind über dieses Thema, hinaus über diesen Weg in die Ehe, aber er liegt uns im Blick auf unsere Kinder und im Blick auf unsere Enkel und Nichten und Neffen und so weiter schwer auf dem Herzen. Und auch für die dürfen wir beten. Uns denen selber sagen, betet. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Wenn ich mich recht zurückerinnere, habe ich schon mit 14, 15 regelmäßig darum gebetet, Herr, schenk mir eines Tages die Frau, die du für mich haben willst. Und ich erinnere mich, es waren für mich die schlimmsten Albträume, die ich manchmal hatte, nachts, ich habe geträumt, ich stehe mit einer jungen Frau vor dem Altar, die ich nicht wirklich liebe. Da habe ich nachts größte Panik gekriegt, mein Leben lang an eine Frau gebunden zu sein, der nicht mein ganzes Herz gehört. Das Schlimmste, denke ich, mit was einem Menschen passieren kann. Deshalb betet, dass Gott uns davor bewahrt und unsere Kinder. Und zweitens, wartet, wartet. Ich sage immer ganz nachdrücklich, lieber spät glücklich als früh unglücklich. Lieber spät glücklich als früh unglücklich. Zum Warten gehört die Zurückhaltung, bis der oder die endgültig Richtige da ist. Das ist ja die große Not heute mehr denn je, dass die Menschen nicht warten, bis sich eine Beziehung wirklich bestätigt. Es dauert eben eine gewisse Zeit. Beim einen mögen es Wochen sein, beim anderen Monate, vielleicht etliche Monate, bis sich's bestätigt. Die passen wirklich zusammen. Da sind nicht nur die großen Gefühle da, sondern da passt das ganze Leben zusammen und da bestätigt Gott, dass er unsere Lebenswege zusammengefügt hat. Wer vor dieser Zeit, vor dieser letztgültigen Klarheit zusammenkommt und es geht wieder auseinander, der fügt sich und dem anderen großen Schaden zu. Und davor will uns die Bibel bewahren. Wie groß dieser Schade ist, wird auch in der Verheißung deutlich. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden und die zwei werden ein Fleisch sein. Da geht es ja nur mehr, als nur um im Bett miteinander zusammen zu sein. Die Bibel redet von einer Personeinheit. Da wachsen zwei Menschen in der ehelichen Gemeinschaft persönlich zusammen. Die werden eins. Im ganz umfassenden, ihr ganzes Leben betreffenden Sinn. Und wenn das wieder auseinandergeht, dann geht das nicht mit einer klaren, sauberen Schnittkante auseinander, mit begrenztem Schaden. Sondern wenn was zusammengewachsen ist, das ist dann, wenn das auseinandergeht, wie wenn ich einen großen Ast vom Baum abreiße, vom Sturm. Dann wissen wir, welche Wunden das reißt. Bleibt immer von einem an anderen mit was hängen. Da geht viel kaputt. Und Gott möchte nicht, dass an uns viel kaputt geht. Deshalb beten und warten. Und dann, wenn Gott völlige Gewissheit geschenkt hat, heiraten. Und mit der Hochzeit geht die Sache erst richtig los. Wer glücklich im Hafen der Ehe gelandet ist, der hat es nicht geschafft, der hat es nicht hinter sich, der hat es vor sich. Eine glückliche Ehe ist alles andere als ein Selbstläufer. Eine glückliche Ehe ist eine herrliche Sache, sie ist aber auch harte Arbeit. Vor allem harte Arbeit an sich selber. Am eigenen Ego, das tagtäglich in den Griff zu bekommen. Das ist die Hauptaufgabe. Deshalb haben wir gehört, 1. Korinther 13, man kann es gar nicht oft genug auch immer wieder für sich selber lesen. Sie sucht nicht das Ihre. Das ist das Hauptproblem in der Ehe. Das Gelingen der Ehe setzt voraus, dass wir das Wesen von Ehe verstanden haben. Und das fängt schon mit der Sprache an. Ich verwende so gut wie nie, höchstens als Versprecher, den Begriff Ehepartner. Und ich bitte euch, spätestens nach diesem Gottesdienst versucht es genauso zu machen. Ich verwende stattdessen, auch wenn es veraltet klingt und holprig über die Lippen kommt, den Begriff Ehegatte. Ich sehe bis heute keinen Alternativbegriff, der gleichwertig wäre. Einen Ehepartner, liebe Geschwister, gibt es nicht. Unterm ganzen Himmel gibt es keinen einzigen Ehepartner. Denn in diesem Wort sind zwei Worte zusammengefügt, die in sich ein radikaler Widerspruch sind, wie ein weißer Rappe. Ja, einen weißen Rappen gibt's auch nicht, denn ein Rappe ist per Definition schwarz, der kann nicht weiß sein, schließt sich gegenseitig aus. Und so schließt sich auch der Begriff Ehe und Partner gegenseitig aus, denn eine Partnerschaft ist das reine Gegenteil einer Ehe. In einer Partnerschaft machen zwei Parteien miteinander einen Vertrag und da werden gegenseitige Rechte und Pflichten vertraglich geregelt und festgehalten. Und wenn einer seine Rechte, seine Pflichten verletzt, dann steht das Vertragsganze in Gefahr und der eine kann seine Rechte einfordern vom anderen. Dazu hat er sich ja vertraglich verpflichtet. Eine Ehe ist das absolute Gegenteil. In einer Ehe verzichtet jeder auf seine Rechte. Diese biblische Tatsache können wir nicht tief genug ernst nehmen. In einer Ehe verzichtet jeder auf seine Rechte. Er gibt seine Rechte völlig anderen ab. Sage nicht ich, das sagt die Bibel. 1. Korinther 7, 4 und 5. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Die Bibel sagt es hier in diesem einen Beispiel. Wir sehen erstens die Wechselhaftigkeit. Das gilt nicht nur in die eine Richtung, das gilt umgekehrt. Aber und es gilt ganz generell. Jeder gibt seine eigenen Rechte und seine Verfügungsgewalt über sich an den anderen ab und legt es in die Hände des anderen, dass der für ihn sorgt und für ihn da ist. Wenn das einseitig ist, geht es in die Katastrophe, ganz klar. Kommt einer natürlich völlig zu kurz. In der Ehe sucht jeder das Wohl des anderen. Und es ist vor allem uns Männern besonders aufgetragen. Wahrscheinlich, vielleicht ist bei uns Männern der Egoismus naturgemäß noch ein bisschen größer als bei den Frauen. Die Frauen haben ja ohnehin von ihrer Art her schon ein bisschen mehr Familiensinn, Hingabebereitschaft. Ich weiß es nicht, meine so eine Spekulation, warum es uns Männern vor allem gesagt ist. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie dahingegeben. Wir Männer haben das alle noch nicht erreicht. Aber ich hoffe, wir jagen ihm nach, dass wir unsere Frauen so voller Hingabe lieben, wie Christus die Gemeinde. Das heutige Streben nach Selbstverwirklichung ist der Tod der Liebe. Die Liebe sucht nicht das ihre. Sie versucht nicht, sich selbst zu verwirklichen und das eigene Wohl zu verfolgen, sondern das Wohl des anderen. Das Lebensmotto des Egoismus heißt, jeder denkt an sich, dann ist an jeden gedacht. Das Lebensmotto der Liebe heißt, jeder denkt an den anderen, dann ist an jeden gedacht. Aber das schaffen wir nicht. Dass wir unseren eigenen Egoismus tagtäglich überwinden, können wir aus eigener Kraft nicht. Und damit sind wir bei einer weiteren entscheidenden Voraussetzung für eine Ehe mit Bestandsgarantie angelangt, nämlich dass beide zu Jesus gehören. Wenn später einer zum Glauben kommt, ist das ein anderer Umstand. Aber wenn zwei auf dem Weg zur Ehe sind und die Entscheidung noch vor ihnen liegt, dann ist das ganz grundlegend, dass eine Ehe im Herrn geschlossen wird. Das ist in der Bibel vom Alten bis quer durchs Neue Testament ganz klar gesagt. Da gibt es gar nichts zu drehen und zu deuteln, auch wenn das bis in fromme Gemeinden heute zum Teil bestritten wird. Ich habe das erlebt vor Jahren, dann wird auf Luther hingewiesen. Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Stimmt. Aber was Luther gemeint hat, ist was ganz anderes. Luther hat damit sagen wollen, gültige, richtige Ehen werden nicht nur in der Gemeinde geschlossen, die sind Schöpfungsordnung Gottes. Deshalb gibt es auch in der Welt richtige Ehe. Übrigens heißt es auch ein Stück Segen für die Welt an dieser Stelle. Auch eine nichtchristliche Ehe steht unter dem allgemeinen Segen Gottes. Und deshalb kann es auch unter Nichtchristen gelingende Ehen geben. Es kann. Aber hier liegt die Betonung auf dem Wörtlein kann. Der Nichtchrist hat die Möglichkeit, dass seine Ehe gelingt, aber hat nicht die Garantie. Warum? Wir kennen die Unterhaltung Jesu über das Thema Ehe und Ehescheidung. Und als Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da wird ihm entgegengehalten, aber Mose hat doch die Möglichkeit gegeben, einen Scheidebrief auszustellen. Und Jesus antwortet, ja, aber. um eures Herzens Härtigkeit willen. Weil der Mensch ein knallharter Egoist ist, ein stur und unbelehrbar. Und weil das nur in der Kraft des Heiligen Geistes grundsätzlich anders werden kann. Durch Sturheit, Unkorrigierbarkeit, Unbarmherzigkeit des menschlichen Ich kann garantiert nur durch den Heiligen Geist gewährt werden. Und wer eine Garantie für eine Ehe will, kann sie nur haben, wenn diese entscheidende Voraussetzung stimmt, dass beide zu Jesus gehören. Dass beide sich vom Heiligen Geist leiten lassen, dass beide vom Geist Gottes bereit sind, sich auch ihre Fehler aufdecken zu lassen und umzukehren. Mit der Einschränkung hier macht auch das Neue Testament ganz ernst. Wieder 1. Korinther 7, wo Paulus ja das ganze Kapitel über die Ehe schreibt. Und Vers 15 folgen doch, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht geknechtet. Zum Frieden hat uns Gott berufen. Und dann kommt die Begründung dafür, deren Ernst wir nicht überhören dürfen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Das ist eine Tatsache, die gerade jüngeren Menschen, die noch vor der Entscheidung stehen, ganz klar sein muss. Es gibt keine Garantie, dass der andere in der Ehe zum Glauben kommt. Häufig ist es umgekehrt. Ich kenne traurigerweise solche Paare. Ich denke an einen besonders tragischen Fall in einer früheren Gemeinde. Da war die Frau ungläubig und sie hat einen gläubigen Mann geheiratet. War sein Fehler. Und durch ihren Unglauben kam er weg. Und später kam sie zum Glauben. Und er blieb im Unglauben. Und diese Frau leidet bis an die Grenzen des inneren Zerbrechens darunter, dass sie sich Vorwürfe macht, ich bin schuld, weil ich habe meinen Mann vom Heil weggezogen. In vielen Fällen ist es so, dass dann der gläubige Teil wieder weltlich wird. Aber wenn das auch nicht geschieht, wenn nicht beide zu Jesus gehören, sie können das Wesentliche nicht teilen, ihre Beziehung zum Herrn. Sie können nicht miteinander beten, sie können sich nicht gegenseitig stärken. Ich möchte niemals darauf verzichten, liebe Geschwister, auch die schweren Wege, die Gott uns geführt hat, wenn ich nicht eine Frau an der Seite hätte, die mich auch immer wieder geistlich mitträgt und ermutigt und stützt. Und andere Ehepaare werden das bestätigen können, wenn der eine durchhängt, dann hat der andere gerade Kraft und trägt ihn und ermutigt ihn. Und morgen ist es wieder umgekehrt. Der lässt sich unheimlich viel auch entgehen, aber vor allem in der Krise fehlt die letzte Sicherheit. Und jede Ehe, denke ich, kommt in Krisen. Ob es ganz seltene Ausnahmen gibt, weiß ich nicht. Ich kenne keine gewissen. Und wenn nicht beide zum Herrn gehören, dann kann es dahin kommen, dass sich einer nichts sagen lässt. Und stur und unbelehrbar an seinem Fehlverhalten festhält. Und dann steht man als Pfarrer, als Seelsorger und manchmal auch als Freund völlig hilflos gegenüber und kann nur zusehen, wie jemand seine Ehe an die Wand fährt, weil er sich nichts sagen lässt. Und das kann um Gottes Willen nicht sein in einer Ehe, wo beide zu Jesus gehören. Das Tragische ist, ich kenne Ehen, wo sich beide Christen nennen und es läuft genauso. Deshalb habe ich aber am Anfang gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass die Scheidungsquote in der Gemeinde, wenn wirklich alle gläubig miteinander verheiratet wären, dann wäre die Scheidungsquote in der Gemeinde Jesu 0%. Weil Gott eine Ehe mit Bestandsgarantie möglich macht. Und wenn eine Ehe trotzdem auseinandergeht, dann heißt es, dass mindestens einer, wenn nicht beide, sich vom Geist Gottes im entscheidenden Augenblick nicht mehr korrigieren lassen. Und damit aber im letzten Grunde ihr Christsein in Frage stellen. Denn Christsein heißt ja, dass Jesus der Herr meines Lebens sein darf, auch in den praktischen Fragen meiner Ehe. Aber dann kann es sein, dass an Egoismus, an der Unbußfertigkeit und mangelnder Vergebungsbereitschaft eine Ehe zerbricht. Und dann kann es dahin kommen, dass eine Trennung die einzige Möglichkeit bleibt, weil ein friedliches oder auch nur erträgliches Zusammenleben unter einem Dach unmöglich wird. Aber ich möchte damit schließen, mit der Betonung, Gott hat uns zu mehr berufen, als zu einem erträglichen Zusammenleben unter einem Dach. Er hat uns zu einem Leben in wirklicher Liebe und Hingabe und Vertrauen berufen. Mehr ist möglich, weil mehr von Gott verheißen ist. Weil Gott uns mehr garantiert als nur ein so lala Zusammenleben. Wenn beide bereit sind, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Und liebe Geschwister, weil die Ehe das irdische Abbild der Liebe und der Treue Gottes zu uns ist, deshalb kämpft der Teufel an diesem Punkt so hart. Und deshalb versucht er es auch in christlichen Ehen mit allem Nachdruck. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir täglich auch für die Ehen in unserer Gemeinde beten, dass Gott bewahrend seine Hand über ihnen hält, dass sie nach seiner Ordnung gelebt werden, dass seine Verheißung und sein Segen an den Ehen in unserer Gemeinde sichtbar wird und junge Menschen Mut zur Ehe bekommen, auch durch die Ehen, wie wir sie in der Gemeinde leben. Mut zur Ehe mit Bestandsgarantie. Amen.